HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Jack Barsky. Dieser Mann führte mehr als 10 Jahre lang ein Doppelleben. Als falscher Amerikaner wurde er vom russischen Geheimdienst KGB in die USA eingeschleust und sollte dort in einflussreichen Kreisen spionieren. Wie er dazu kam und wie das war, warum er damit aufhörte und wie es dann weiterging, das erzählt er uns jetzt. Zugeschaltet per Internet aus Atlanta. Herzlich willkommen, Herr Barsky.
Ja, recht vielen Dank. Ist mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.
Herr Barsky, vor rund 30 Jahren fiel die Berliner Mauer. Und in der Folge der sogenannte Eiserne Vorhang. Wo waren Sie zu diesem Zeitpunkt?
Ich habe den Fall der Mauer von meinem Wohnzimmer in New York auf dem Fernsehen gesehen. Und es war für mich eine große Überraschung, hat mich allerdings nicht irgendwie sehr beeindruckt, weil ich zu diesem Zeitpunkt sozusagen aus der Welt ausgestiegen war.
Da waren Sie schon ausgestiegen als KGB-Agent?
Ja, 1988 habe ich gekündigt, ja, wie man dem KGB kündigt. Mir ist da was Gutes eingefallen. Allerdings war ich schon ein Jahr ganz auf mich selbst gestellt und habe dann als normaler Amerikaner gelebt. Und ich wusste ganz genau, dass ich niemals wieder nach Deutschland zurückkommen kann, weil ich nicht das Risiko annehmen wollte, einen amerikanischen Pass zu beantragen. Das war zu risikovoll. Ja. Ich habe mir das angesehen und habe mir gesagt, ja, das hat aber mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Mhm. Natürlich total falsch, aber wer kann die Zukunft schon vorhersagen?
Sie haben gerade gesagt, Herr Barsky, der KGB wollte Sie ungefähr ein Jahr vor dem Fall der Mauer zurückpfeifen. Was haben Sie gemacht?
Ich habe gesagt, ich kann einfach nicht zurückkommen und das müsst ihr schon verstehen. Ich habe diese furchtbare Krankheit, ich habe AIDS und das habe ich ziemlich gut erklärt, wie ich dieses AIDS bekommen habe. Da war so ein Mensch, der KGB already kannte und in dieser Kommune, da war AIDS und ich habe das eben auch gekriegt und zu dieser Zeit war AIDS tatsächlich ein Todesurteil und die Russen wollten natürlich keinen mit AIDS auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Also da haben sie mich eben total in Ruhe gelassen. Die haben es geglaubt. Die haben meiner Familie gesagt, dass ich schon gestorben bin.
Später wurden Sie ja auch noch vom FBI geoutet. Hat das denn auch noch Strafmaßnahmen nach sich gezogen?
Nee, überhaupt keine.
Warum?
Die waren sehr freundlich. Da muss man den Agenten, der diese Untersuchung geleitet hat, der jetzt ein guter Freund von mir ist, da muss man den zitieren. Der hat gesagt, uns ist dieser Mann viel wichtiger in Freiheit, wenn er uns alles, was er weiß, auspackt. Es macht keinen Sinn für uns, den Mann ins Gefängnis zu stecken und ihn dann noch zu verpflegen und so weiter und so fort.
Das kostet auch ein bisschen was, ja.
Ja.
Ausgepackt haben Sie ja dann auch in Ihrem Buch Der falsche Amerikaner. Mhm. Und da haben Sie Ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben vom Jungen aus der Lausitz zum KGB-Agenten und heutiger echter Amerikaner, Jack Barsky.
Ja, ganz genau.
Sie sind zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und im Mai 1949 sind Sie als Albrecht Dittrich geboren?
Ja, in Reichenbach, Oberlausitz. Ja. Meine Eltern wohnten in Rietschen, allerdings bin ich dann im Hause meiner Großeltern geboren.
Und bis zum Beginn des Studiums waren Sie ein ganz normaler Junge mit DDR-Sozialisation, linientreuer Erziehung und Bildung im Internat. Im Sinne des Marxismus-Leninismus, bester Schüler, Herr Barsky, waren Sie, später bester Chemiestudent in Jena. Sie bekamen das begehrte Karl-Marx-Stipendium, wollten promovieren und Chemieprofessor werden. Doch dann kam alles ganz anders. Und ich nehme mal an, Spion ist kein Job, auf den man sich bewerben kann. Wie ist der KGB auf Sie gekommen?
Zur damaligen Zeit unmöglich. Wie Sie wahrscheinlich wissen, zu DDR-Zeiten, da gab es eine Akte über jeden Menschen, der dort gelebt hat.
Eine Stasi-Akte, und auch über Sie?
Die Stasi-Akte, ja, natürlich.
Was stand da drin?
Da stand drin, dass ich eben ein guter Student war und dass ich Parteimitglied war und ich eine führende Rolle in der FDJ gespielt habe, dass ich in der Basketballmannschaft der Universität war und wie gesagt das Karl-Marx-Stipendium bekommen habe. Ich war tatsächlich ein guter Kandidat für irgendwas Besonderes. Na, irgendwie hat die Stasi dann diese Akte mit dem KGB geteilt und die haben dann mich angepeilt.
Ja, dann kam es zu einer Begegnung im Restaurant Die Sonne in Jena, ich weiß nicht, ob es das Restaurant immer noch gibt.
Die Sonne ist immer noch da. Die erste, die erste Begegnung war im Internat im Wohnheim, wo sich ein Deutscher gemeldet hatte. Mhm. Und der hat so ein bisschen drumherum geredet und letztendlich hatte so eine Legende, warum er da aufgetaucht ist. Und die Legende war, dass er von Carl Zeiss Jena war und mal mit mir über die Zukunft reden wollte. Mhm. Und das war natürlich Unsinn. Die Legende war wirklich schlecht. Der Mann hat seine Rolle nicht gut gespielt, weil zu damaligen Zeiten, die Firmen haben sich nicht die Leute ausgesucht. Die Leute wurden platziert.
Ach ja.
So, wenn man mit dem Studium fertig war, du gehst dahin und du gehst dorthin. Ich hatte wahrscheinlich eine Wahl, weil ich eben der beste Student war. So, als der dann mit dieser Legende ankam, habe ich gewusst, da ist was nicht in Ordnung und ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich Stasi. Und letztendlich hat er dann auch ausgepackt und hat gesagt, naja, ich bin ja nicht vom Carl Zeiss, ich bin von der Regierung. Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal für die Regierung zu arbeiten? Dumme Frage. Und ich habe natürlich gewusst, wo das hingeht, nicht ganz genau. Ich dachte Stasi, ich habe auch gedacht, möglicherweise Aufklärung. Und da habe ich eben gesagt, ja, aber nicht als Chemiker. Und das hat ihn erfreut und er hat mich dann in die Sonne eingeladen. Und als ich dann zum Treffen gegangen bin, da saß der Mann hinten in der Ecke am Tisch und da war noch ein anderer am Tisch. Zu damaligen Zeiten in der DDR, da waren nicht genug Stühle in den Restaurants. So Fremde haben sich sehr oft einen Tisch geteilt und da wusste ich nicht, ob ich ihn nun ansprechen soll oder nicht. Aber der kam gleich auf mich zu und hat gesagt, ich möchte Ihnen mal Hermann vorstellen. Wir arbeiten mit unseren sowjetischen Genossen. 1, 2, 3, da war ich beim KGB gelandet, weil Hermann war die deutsche Version von German. Und er sprach mit dem russischen Akzent ziemlich fließend Deutsch. Und von dem Moment an, der kleine Mann, der mich zuerst angesprochen hat, ist dann verschwunden. Er hat niemals einen Namen genannt. Der war eben nur von der Regierung.
Ja.
Und von dem Moment an war ich dann in den Händen von Hermann. Und wir haben uns für 1,5 Jahre sehr vorsichtig gegenseitig abgetastet.
Wie war das denn für Sie, Herr Barski, damals, diese Anwerbung und die Aussicht auf eine Karriere als KGB-Spion, war das so eine Art Auszeichnung, eine Ehre für Sie?
Unbedingt. Meine Brust ist voll Stolz fast geplatzt. Sowas kriegt man doch nicht jeden Tag angeboten. Nicht die Stasi. Die Stasi, da hätte ich meine Bedenken gehabt. Aber der KGB, die Sowjetunion, die einzige Großmacht, die tatsächlich, so dachten wir, auf der gleichen Ebene operiert wie die USA und letztendlich die Welt von den Kapitalisten befreien wird. Naja, sowas ist sehr schmeichelhaft.
Sie waren ja auch selbst davon überzeugt, dass die Sowjetunion die Welt von den Kapitalisten befreien wollte, denn die fanden Sie ja damals auch nicht so nett. Haben Sie sich dennoch, heute sieht das natürlich anders aus, nur haben sich damals dennoch, Herr Barski, nicht eine kleine Bedenkzeit erbeten? Oder haben Sie sofort Ja gesagt?
Nee. Wie gesagt, wir haben uns sehr vorsichtig abgetastet. Ich war ein Kandidat. Und der Mann, der Hermann, wir haben uns einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen getroffen und haben über alles Mögliche gesprochen. Und er hat mir kleine Aufgaben gegeben, Berichte zu schreiben von einer Reise in die Tschechoslowakei und so weiter und so weiter.
Er wollte sie mal testen und ein bisschen.
Ja, natürlich. Und ich glaube schon, dass jedes Mal, nachdem wir ein Treffen hatten, er einen Bericht geschrieben hat. Und die Berichte haben sich dann so langsam aufgestapelt und die Leute haben sich das durchgesehen und haben gesagt, dieser Mann ist tatsächlich ein sehr guter Kandidat. Und auf der anderen Seite musste ich natürlich auch mich innerlich bekannt machen mit einer Situation, die außergewöhnlich ist. Die Situation ist das, dass man irgendwo anders hingeht und seine Vergangenheit total vergisst.
Ja.
Und alles, was man bis zu diesem Zeitpunkt erschaffen hat, und ja, man muss ja auch nicht nur das Diplom in der Chemie hinter sich lassen, auch die Basketballmannschaft, die Mutter, der Bruder, die Freunde. Mhm. Allerdings, was ich damals nicht hatte, war eine große Liebe. Wenn da eine große Liebe mit im Spiel gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Allerdings, die war nicht. Und so als sie mich dann gefragt haben, und das war beim Besuch in Berlin-Karlshorst, das war ein hohes Tier, der mit mir gesprochen hat, der hat mich geradewegs gefragt, na ja, machst du nur mit oder nicht? Und da wollte ich auf Zeit spielen und habe gesagt, na ja, ich bin ja noch nicht ganz vorbereitet und ich muss mir das noch mal überlegen. Und er hat gesagt, gute Spione müssen sich schnell entscheiden. Ich erwarte eine Entscheidung am nächsten Tag. Und ich hatte da eine schlaflose Nacht. Und es war eben nicht so einfach, mich von dem zu trennen, das ich mir bis zu diesem Zeitpunkt erarbeitet hatte. Ich war schon als 24 Jahre alter Mensch, war ich schon eine wichtige Person an der Universität. Naja, und jetzt musste ich ja alles wegwerfen. Aber die Möglichkeit, was ganz Besonderes zu machen, die Möglichkeit, in den Westen zu reisen und ein Abenteuerheld zu werden und der Menschheit zu dienen, hat letztendlich gewonnen.
Das hätte auch Ihre Karriere als Chemieprofessor, der Sie ja ursprünglich werden wollten, auch nicht wettgemacht.
Ja, genau. Wenn ich mir das jetzt so alles im Nachhinein vorstelle, da war viel Dummheit dabei, aber ich wusste eben nicht besser.
Jack Barsky erzählt bei Doppelkopf in HR2 Kultur, wie er einst als falscher Amerikaner in die USA ging, um dort als KGB-Agent einflussreiche Kreise auszuspionieren. Und inzwischen ist er natürlich längst ein richtiger Amerikaner. Herr Barsky, Sie haben sich Musik gewünscht und als erstes kommt ein Stück mit der Band Karussell. Das ist und war eine Rockband aus Leipzig. Sie zählte zu den populärsten Gruppen der DDR und sie ist vor allem mit diesem Lied bekannt geworden, Als ich fortging.
Ja, und dieses Lied habe ich tatsächlich erst gehört, als ich schon lange in den USA war. Ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist, aber da gibt es so auf dem Internet eine Sammlung von Ostrock. Und das war da mit drin. Und das ist sehr beweglich und es spricht zu mir, weil tatsächlich eine ganze Menge Traurigkeit in dem Lied steckt und eine ganze Menge Traurigkeit in meinem Leben steckt. Und mir gefällt dieses Lied sehr, sehr.
Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heut wieder fehlt.
Als ich fortging mit Karussell, eine der erfolgreichsten DDR-Bands. Und nachdem Sie fortgingen aus der DDR, Jack Barsky, stand zunächst Moskau auf dem Programm. Sie wurden gründlich geschult, doch es begann mit einem Probeausflug nach West-Berlin unter dem Decknamen Dieter. Was sollten Sie da machen in Berlin?
Der Deckname war natürlich nur für interne Benutzung sozusagen. Das erste Mal, dass Sie mich nach West-Berlin geschickt haben, da sollte ich eben nur mich umschauen, eine Bockwurst essen. Die haben mir 10 D-Mark gegeben. Da habe ich dann eine Bockwurst gegessen und ein Bier getrunken. Und das Bier war natürlich besser und die Bockwurst war besser.
Als in Ostberlin.
Es war sehr wichtig. Ja, natürlich. Interessanterweise, ich habe da einen ehemaligen Mitschüler getroffen, der für die Stasi arbeiten sollte. Und der hat auch so eine Probereise nach West-Berlin gemacht und hat sich tatsächlich fast in die Hosen gemacht, ist zurückgekommen und hat gesagt, ich kann das nicht. Für uns war das Feindesland, ja. Und plötzlich im Feindesland aufzutauchen mit einem falschen Pass, da kriegen eben viele Leute Angst. Ich war etwas ängstlich, aber war kein großes Problem. Und dann haben sie mich nochmal geschickt, um eine Ermittlung zu machen. Da musste ich dann irgendwo in der Wohnung anklingeln und mit den Leuten sprechen. Und das hat gut geklappt. Und
wie so ein Privatdetektiv, ein bisschen Smalltalk machen.
Ganz genau.
Und so.
Ganz genau.
Den Feind von innen kennen, so lautete der Auftrag. Welche Elemente enthielt diese Ausbildung so insgesamt? Was mussten Sie alles lernen?
Die theoretische Aufgabe war, ein ganz dickes Buch zu lesen, die Geschichte der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Ja. Das war die ideologische Ausbildung. Und dann gab es natürlich eine ganze Menge Fachausbildung sozusagen. Die Sachen, die man wissen muss, um als Spion agieren zu können. Zum Beispiel, ob man unter Beobachtung steht, Geheimtreffen, tote Briefkästen, solche Operationen.
So Handwerkszeug des Spions quasi.
Handwerkszeug, ganz genau. Ich habe eine ganze Zeit gebraucht, Mörsercode zu lernen und auch die Geheimschrift und Dechiffrieren und Fotografie und immer wieder lerne neue Leute kennen und beschreibe die Leute. Und dann hatte ich auch Ermittlungsaufgaben. Ich war immer ziemlich beschäftigt. Allerdings, da gab es keine Schule, da waren keine Mitschüler. Alles war nur im Einzelnen. Und ja, ich habe mich mit den Fachleuten getroffen, one-on-one. Und 2 Jahre in Berlin. Auch noch was anderes muss ich noch sagen. Jeden Monat musste ich einen Bericht schreiben, was ich gemacht habe in dem Monat. Und da war immer eine Rubrik drin, die nannte sich Kultur.
Ja.
Man hat mich ja dazu aufgefordert, ins Theater zu gehen, Museen zu besuchen und so weiter und so fort. Das war natürlich schön. Mhm. Und Westfernsehen musste ich sehen auch.
Und Sie wurden noch dafür bezahlt.
Ganz genau. Und das normalerweise war das ja verboten. Und als ich als Student in Jena, hat mich mal ein Mitstudent denunziert, weil ich Westradio gehört habe. Und jetzt war ich im Dienste der Sowjetunion und es war meine Aufgabe, Westfernsehen zu sehen. Mein Lieblingsprogramm war die Sesamstraße.
Oh, ja, ich nehme an, dieser kulturelle Teil der Agentenausbildung, der hat Ihnen das meiste Vergnügen bereitet. Allerdings, Sie sollten ja auch noch akzentfrei Englisch lernen, denn das oberste Ziel war ja nach Berlin die USA.
Am Anfang wollten die mich tatsächlich nur nach Westdeutschland schicken, in die BRD. Allerdings war Sprachausbildung auch ein Teil der Ausbildung. Man hat mir gesagt, dass jeder zukünftige Agent eine andere Sprache lernen muss. Und da habe ich eben Englisch gewählt. Und als ich dann mich in dieses Englisch reingestürzt habe, mit allem, was mir geistig zur Verfügung stand, da habe ich sehr schnell Fortschritt gemacht. Und es stellte sich eben heraus, dass ich auch Gabung habe, ja, Sprachen nachzuahmen. Ob das nun ein deutscher Dialekt ist oder eine andere Sprache, Französisch, Englisch und so weiter und so fort.
Ja.
Und da ist dann tatsächlich da irgendwo in Moskau ein Licht aufgegangen und die haben gesagt, Mensch, den können wir zum Amerikaner machen. Und deshalb bin ich dann für 2 Jahre nach Moskau gegangen, um das amerikanische Englisch zu verbessern und noch mehr Handwerk zu lernen. Aber 2 Jahre in Moskau, das war nicht geplant am Anfang.
Ja, ich glaube, Sie hatten da sogar eine Muttersprachlerin oder Muttersprachler auch als Lehrer.
Ja, genau. Ich habe auch mit 2 echten Amerikanern gearbeitet, die ziemlich in Geheimdienstkreisen ziemlich berühmt sind. Die waren Mitglied der Rosenberg-Gruppe, die das Atomgeheimnis von den USA gestohlen haben. Ich habe mit denen auch gearbeitet. So, da habe ich also 3 Leute, die amerikanisch gesprochen haben, die haben mir geholfen, den Akzent so weit wie möglich zu verbessern und so wie ein Amerikaner zu klingen.
Und diese Amerikaner, ein Ehepaar, waren ja auch überzeugte Kommunisten und auch für die gute Sache, wie Sie dachten, zugange. Jetzt ist Ihre Alltagssprache längst Englisch, Herr Barski, und Sie sprechen immer noch sehr gutes Deutsch, wenn auch mit kleinem amerikanischem Akzent.
Ja, ein bisschen.
Aber das bleibt wohl nicht aus nach 40 Jahren. Ne?
Und auch ein bisschen holprig. Manchmal finde ich das Wort nicht und da muss ich ganz schnell umdenken und ein anderes Wort benutzen. Allerdings, was mir aufgefallen ist, heutzutage kann man fast ohne Probleme mit Englisch in Deutschland auskommen. Ich habe in Berlin 2 Deutsche, die ich nicht kannte, aber ich habe sie beobachtet. Die haben miteinander auf Englisch gesprochen, aber die waren Deutsche.
Herr Barski, haben Sie nie am Sozialismus oder am Kommunismus gezweifelt, auch während Ihrer Zeit in den USA, als Sie ja auch gemerkt haben, hier läuft das alles ein bisschen anders als bei uns?
Der erste Zweifel war an der Propaganda, dass alles im Westen schlecht war und dass die Firmen die armen Arbeiter eben nur ausbeuten. Als ich meinen ersten Job hatte in einer Versicherungsfirma, MetLife, sehr große Versicherungsfirma als Computerprogrammierer. Da ist mir eben aufgefallen, die haben mich ziemlich gut behandelt. Es hat sich so angefühlt, als ob ich wieder in der DDR war, weil damals die Versicherungsfirmen, die waren, ich weiß nicht, was das deutsche Wort, paternalistic. Die waren paternalistisch. Die haben tatsächlich ihre Angestellten sehr gut behandelt. Und ich habe sogar kostenloses Mittagessen bekommen. Und die Leute waren alle nett und meine Kollegen waren nett. Die Arbeit war gut, man hat mich gut bezahlt. Und dann ist mir dann immer aufgefallen, dass wahrscheinlich die Propaganda, dass die Versicherungsfirmen und die Banken und die großen Firmen im Allgemeinen alle böse und übel sind, das war wahrscheinlich nicht richtig. Allerdings habe ich immer noch am sozialistischen, möglicherweise nicht kommunistischen, am sozialistischen Ideal festgehalten und habe mir gedacht, naja, da gibt es aber eine ganze Menge Unterdrückte in der dritten Welt, die man noch befreien muss.
Also irgendwo haben Sie dann doch immer noch einen Grund gefunden. Nur bevor es in die USA dann schließlich ging, Herr Barski, wurden Sie zunächst nach Kanada geschickt zum Probelauf. Als Heiner aus Hamburg sollten Sie dort in Montreal 3 Monate üben, ein richtiger Amerikaner zu werden. Und wenn da was daneben gegangen wäre in Kanada, fällt das nicht so auf, dachte man sich, um dann 3 Monate später in die USA einzureisen. Doch der erste Versuch, sich eine amerikanische Geburtsurkunde ausstellen zu lassen, der scheiterte. Und dann hieß es zurück nach Moskau.
Ja, der ist total schief gegangen. Wenn man sich das von heute ansieht, das war total lustig, aber für mich sehr gefährlich. Ich habe per Post eine Geburtsurkunde eines Amerikaners beantragt. Ich habe also einen Brief geschrieben nach Kalifornien und habe gesagt, ich bin Henry Van Randall und ich möchte eine Kopie meiner Geburtsurkunde bekommen. Und es hatte eine Weile gedauert und nach ungefähr 6 Wochen kam der Brief dann aus den USA und ich war ganz aufgeregt und Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ich habe den Brief geöffnet und da war die Geburtsurkunde und da war in großen roten Buchstaben draufgedruckt, verstorben. Aha, so, das war natürlich gefährlich. Da hat also ein Verstorbener eine Geburtsurkunde für sich beantragt. Das hat den amerikanischen Behörden zu denken gegeben und die haben die Kanadier, das weiß ich alles nur von den FBI-Leuten, die Amerikaner haben die Kanadier benachrichtigt und tatsächlich, die waren auf meinen Spuren. Mhm. Allerdings bin ich von Ort zu Ort gereist und die waren immer einen halben Schritt hinter mir. Und ich bin da heil rausgekommen. Das hätte sehr schnell schief gehen können.
Sie sind ihnen entwischt und dann erstmal zurück nach Moskau und sehen, wie es weitergeht. Ja. Jetzt kommen wir zu Ihrer Familie, Herr Barski. Die hatten Sie ja dann auch eine Weile nicht gesehen. Denen mussten Sie ja auch irgendwas erzählen, warum Sie nicht wieder bei Ihren Eltern auftauchten. Nur kein Außenstehender durfte ja wissen, was wirklich war. Was haben Sie denen erzählt?
Ja, die Legende, die hat sich geändert. Als ich die Chemie verließ, da habe ich meiner Mutter und meinen Freunden, meinem Bruder erzählt, dass ich jetzt Diplomat werde. Mhm. Dass ich im DDR-Außenministerium anfange und als ich dann nach Moskau ging, da war ich dann eben in der DDR-Botschaft. Das war eigentlich zu gefährlich, weil eines Tages meine Mutter mit ihrem zweiten Ehemann zu Besuch kam.
Ja.
Allerdings in den Tagen konnte man nicht ohne Gruppe rumreisen. So, es war halb gefährlich. Die tatsächlich wollte mich bei der Botschaft aufsuchen, aber die hatte eben keine Zeit dazu. Als ich dann allerdings nach den USA losgefahren bin, da haben wir die Legende geändert. Und ich habe ihr gesagt und meinen engsten Angehörigen gesagt, dass ich wieder in die Chemie eingestiegen bin und jetzt in Kasachstan bei der Weltraumerforschung mitarbeite. Und dieses Objekt war hochgeheim. Da konnte keiner ran, da konnte keiner zu Besuch kommen. Und so hat meine Mutter bis zum Ende geglaubt, dass ich tatsächlich in der Sowjetunion an der Weltraumforschung gearbeitet habe. Und da gab es auch einen Rumor. Meine Klassenkameraden in der Oberschule haben denn das irgendwie verbreitet, dass ich bei einem Raketenunglück umgekommen bin.
Und somit war Albrecht Dietrich gestorben.
War gestorben und tatsächlich gibt es einen Eintrag bei der Sozialversicherung oder wie das auch heißt in Deutschland, dass ich verstorben bin.
Dann hatten sie freie Bahn in Anführungsstrichen. Und wie es weitergeht, hören wir nach der nächsten Musik. Der ehemalige KGB-Spion Jack Barsky, geboren als Albrecht Dittrich, erzählt bei Doppelkopf in HR2 Kultur, wie er als Student in Jena zum KGB und schließlich als Spion in die USA kam. Die Beatles können ein Lied davon singen. Das waren die Beatles, Back to USSR, ein Wunsch von Jack Barsky, der heute bei Doppelkopf seine Lebensgeschichte erzählt. Und die Beatles haben Sie ja wahrscheinlich auch schon gekannt, als Sie in der DDR waren, Herr Barsky, als Sie noch in der DDR gelebt haben, als junger Mann. Und plötzlich kam da so ein Lied raus, das im Grunde schon auch ein bisschen Ihre Geschichte markiert. Wie fanden Sie das?
Das war lustig. Das erste Mal, dass ich die Beatles gehört habe, da war ich 15 Jahre alt. Und das konnte die Sozialistische Einheitspartei der Deutschen Demokratischen Republik nicht unterdrücken. Der Beat, der Rock'n'Roll, der vom Westen kam, Wir haben uns alle das angehört. Und die Beatles waren so eine Inspiration. Mein Freund und ich, wir haben uns eine Gitarre gekauft und haben da so eine kleine Band gegründet. Die Beatles mag ich immer noch. Heute Morgen habe ich meine kleine 9-jährige Tochter zur Schule gefahren. Und da gibt es ein Satellitenradio, da gibt es einen Kanal, der spielt Beatles. Immer nur Beatles. Und ich habe den angestellt und die Kleine hat gesagt, die Musik gefällt mir.
Nicht über Satellit, allerdings übers Internet ist uns heute Jack Barsky zugeschaltet. Sie leben heute in der Nähe von Atlanta und da können wir ja diese technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, nutzen, Herr Barsky. Sie sind ja dann irgendwann wieder auch zurück nach Berlin. Es ging so ein bisschen hin und her bei Ihnen und plötzlich stand wieder eine Ex-Freundin vor der Tür. Die hieß Christiane, der hatten Sie eine Zeit lang zuvor erzählt, dass Sie sie nicht mehr lieben, um sich besser von ihr lösen zu können. Denn die durfte ja nicht wissen, was Sie machen. Jetzt kam die wieder.
Das war ein unwahrscheinlich großer Zufall. So, ich komme jetzt da von Moskau zurück und da war eine Wartezeit, die war unbestimmt. Ich musste eben wieder nach Berlin und warten, was nun wird, weil die jetzt eine andere Geburtsurkunde gesucht haben.
Ja.
Und meine Wohnung war immer noch für mich da. Ich bin also wieder in die Wohnung gekommen und am nächsten Tag, da sitze ich da und da klingelt's und da steht die da an der Tür. Die hatte keine Ahnung, dass sie wieder zurückkam. Die war in der Wohnung zuvor nur einmal. Es war also ein unwahrscheinlich großer Zufall. War noch ein größerer Zufall, dass eine halbe Stunde später mein bester Freund aufgetaucht ist, auch an meiner Tür. Hat jemand denen was gesagt? Ich glaub's kaum. Na jedenfalls, nachdem ich 2 Jahre lang in Moskau als totaler Junggeselle gelebt habe und die Frau, die ich immer noch geliebt habe, auftauchte und den ersten Satz, den sie sprach, das war, liebst du mich noch? Da gibt's nur eine Antwort.
Und dann?
Und jetzt war ich natürlich ein gut ausgebildeter Agent. Und ich hatte den Mut, meinem KGB-Betreuer zu sagen, ich habe da eine Frau und die möchte ich gerne heiraten. Wie wäre es denn? Und die haben eine Untersuchung gemacht und haben gesagt, ja, wir wollen mal sehen, ob die mit dir mitkommen kann. Mhm. Weil die gerne Ehepaare geschickt haben. Allerdings.
Damit sie sich nicht so sehr von anderen Frauen verführen lassen und dann ihre Spionagetätigkeit in Gefahr ist.
Ja, genau. Und allerdings ist es auch leichter für ein Ehepaar, sich abzusetzen. Das ist die andere Seite der Medaille. Jedenfalls, das psychologische Gutachten hat ergeben, dass sie da für diese Arbeit nicht geeignet war. Man hat uns trotzdem erlaubt, zu heiraten. Und das ist jetzt, wie gesagt, die andere Seite der Medaille. Jetzt habe ich also eine Frau, die ich liebe, in Deutschland. Da will ich immer wieder zurück. Und letztendlich hatten wir auch ein Kind. Ich hatte also eine Familie in Deutschland, wie so ein Anker.
Ja.
Und wenn man sich absetzt, da hat man immer Furcht, dass der Familie was passiert.
Ja.
Wie ich das gemacht habe, da gab es nichts zu fürchten, weil ich ja gesagt habe, ich bin todkrank.
Ja.
Da kann ich nichts dafür.
Und das hat sie dann so hingenommen erstmal.
Ja, natürlich. Das war natürlich sehr traurig. Das ist die einzige Sache, die ich im Leben gemacht habe, die ich total bereue. Und da kann ich nichts dran ändern. Aber jedes Mal, wenn ich daran denke, ich habe dann der Frau, die ich geliebt habe, sehr viel Leid angetan. Allerdings gab es da auch einen Grund dafür. Das war ja nicht nur, dass ich das gute Leben in den USA genießen wollte.
Naja,
da war was anderes im Spiel.
Es war ja nicht nur eine Frau. Sie haben ja dann schon doch einige Frauenherzen gebrochen, Herr Barski, im Laufe der Jahre. Und auch 5 Kinder, glaube ich, mit 3 Frauen haben Sie inzwischen. Aber dazu später. Bleiben wir erst noch mal bei Ihrem Namen, Jack Barski. Das ist der Name, den Sie damals als Amerikaner übernommen haben und heute immer noch tragen.
Ja.
Das war so, dass Sie über die Sterbeurkunde eines 11-jährigen Jungen da rangekommen sind,
ja,
an diesen Namen. Und dann musste ja noch eine Legende gestrickt werden. Wie hat das funktioniert?
Ja, die Sterbeurkunde, die hat ein KGB-Agent in Washington D.C. erworben. Und danach hat er dann tatsächlich eine Geburtsurkunde. Er hat sich als Vater des verstorbenen Kindes ausgegeben.
Aha.
Und hat dann eine Geburtsurkunde nach Moskau gebracht. Und jetzt war es klar, dass ich Jack Barski werden würde. Und ja, dann haben wir 6 Seiten von Legende gestrickt, wie Sie das gesagt haben. Wo ich zur Schule ging, was ist mit meinen Eltern passiert, wo ich geboren bin, wo ich gearbeitet habe nach der Schule. Das war natürlich eine Chemiefabrik, die dann explodiert ist und so weiter und so weiter. Und dann letztendlich bin ich dann irgendwo auf dem Lande tatsächlich in der Landwirtschaft gelandet. Und als ich dann in New York tatsächlich aufgetaucht bin, da hatte ich eben mir gedacht, wollen wir doch mal unser Glück in der großen Stadt probieren.
Ja.
So, das war die Legende. Die hatte ich niemals die Gelegenheit, im Ganzen zu erzählen. Nur kleine Details.
Ja.
Aber man muss die haben, im Falle, dass man ausgefragt wird.
Ich denke, das mussten Sie auch richtig auswendig lernen, damit Sie sich nicht an irgendeiner Stelle versprechen.
Das Auswendiglernen war gar nicht so schwer, weil ich tatsächlich sehr viele Leute, die ich in Deutschland getroffen habe als Freunde und Lehrer, die habe ich alle mitgenommen. Denen habe ich nur anderen Namen gegeben.
Gute
Verstehen
Idee.
Sie?
Ja, verstehe. Mhm. Ja, Sie kamen aber ja nicht direkt nach New York. Das ging dann über Rom, über Wien, über Mexico City,
ja,
nach New York.
Ja,
und ursprünglich sollten Sie dann zurück in die Schweiz, dort eine Firma gründen, Millionär werden und dann als Millionär nach New York zurückgehen, um dort dann eben in diese reichen, einflussreichen Kreise zu kommen. Es kam aber anders.
Ja, Sie haben das sehr gut verstanden. Um natürlich ins Ausland zu reisen als Amerikaner, da brauchte man einen Pass. Und da haben wir eben Mist gebaut.
Wieso? Was haben Sie gemacht?
Ja, ich habe den Antrag, den Pass zu bekommen, habe ich persönlich gemacht. Da musste man in so ein Büro gehen. Und ich habe diesen Antrag so ausgefüllt, dass der Mann, der sich das angesehen hat, Zweifel hatte. Und der Fehler war, meine Arbeit habe ich angegeben, dass ich ein Fahrradbote war. Und dann waren 2 Fragen, wo wollen Sie denn hinreisen und wann planen Sie zu reisen? Das war nicht notwendig. Da brauchte man gar nicht schreiben. Allerdings, wenn man die 3 Sachen sich ansieht, da ist ein Fahrradbote, der nicht viel Geld verdient, der weiß nicht, wo er hinfahren will und er weiß nicht, wann. Da ist irgendwas nicht ganz richtig mit diesem Menschen. Und dann hat man mich gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Und die erste Frage im Fragebogen war eben, wo sind Sie zur Schule gegangen? Und da wusste ich natürlich, dass ich könnte das nicht ausfüllen, weil ich damit aufgeflogen wäre. Da war ich sehr schnell, wie sagt man,
geistesgegenwärtig.
Ja, ich war sehr geistesgegenwärtig und habe meine Dokumente und meinen Antrag wieder zu mir genommen und bin rausmarschiert. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte man mich untersucht und da wäre ich wieder aufgeflogen. Das zweite Mal jetzt, möglicherweise sogar das dritte Mal, aber bin eben wieder mit heiler Haut davon gekommen. Und jetzt mussten wir umplanen. Ja, ich konnte ja also nicht mehr Millionär werden. Jetzt sollte ich eben nochmal studieren und ein Professioneller werden. Das ist mir auch gelungen und da wurde ich eben ein Programmierer in der Information Technology Industry.
Ja, Sie haben als IT-Experte dann bei einer Versicherung oder vielleicht sogar bei mehreren Versicherungen gearbeitet. Ja. Sie haben ja eben erzählt, Herr Barski, das hat Ihnen auch gut gefallen dort. Die Firma war okay, und die Kollegen waren nett. Ja. Und letztendlich haben Sie es ja auch geschafft, indem Sie den Führerschein beantragt haben, ins Sozialversicherungssystem hineingekommen sind und schließlich den amerikanischen Pass erhalten haben. Mit dem Namen
Jack? Nee, den habe ich nie gekriegt. Das war das Problem. Den Pass habe ich
bis
nie
heute
erhalten.
Nicht.
Oh, jetzt habe ich. Ah, jetzt, natürlich. Ja. Aber das war ein echter, war ein richtiger. Das war ein Monat, nachdem ich die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen hatte.
Wann war das?
Da haben Sie recht. Das war vor 4 Jahren.
Vor 4 Jahren. Das heißt, aus dem falschen Amerikaner wurde dann erst vor 4 Jahren ein richtiger Amerikaner.
Ja.
Herr Barski, wenn Sie so nachdenken über Ihr Leben, Sie hätten ja indirekt als KGB-Spion auch dazu beitragen können, dass Menschen zu Schaden kommen, vielleicht sogar getötet werden. Oder haben ja auch vorher, waren Sie von einem System überzeugt, dem real existierenden Sozialismus, bei dem viele Menschen an der Mauer gestorben sind oder am Eisernen Vorhang.
Ja.
Wie denken Sie heute darüber?
Ja, das erste Mal, dass ich wieder nach Deutschland zurückreisen konnte, da war ich in Berlin und wir haben dann die Mauer besucht und da gibt es ja dieses Mauerdenkmal, wo man da in so einen Raum geht und das sieht dann so aus wie damals. Und als mir das alles bewusst wurde, da sind mir natürlich die Schuppen von den Augen gefallen. Natürlich hatte ich schon eine ganze Menge Forschung betrieben durch das Internet und Bücher gelesen. Da gibt's ein Buch, ich kann das nicht sagen, wie das auf Deutsch klingt. Das ist über Stalin und die Verbrechen, die Stalin und seine Leute begangen haben. Und auf jeder Seite ist wieder mal ein anderer ermordet und der KGB hat eine große Rolle dabei gespielt. Ich habe mir das auf dem Tonband angehört und ich habe dann tatsächlich angefangen zu weinen. Sowas wie total umgekehrte Welt. Ich habe gedacht, ich schließe mich einer sehr guten Sache an und ich habe tatsächlich dem Teufel gedient. Gott sei Dank. Meine Hände haben nie eine Waffe angefasst und da gibt's keine Situation, wo ich sagen kann, dass jemand körperlich verletzt oder sogar ermordet wurde, weil ich da mitgemacht habe. Gibt's nicht. Ich habe psychologisch viel Schaden angerichtet.
Herr Barski, gerade haben Sie gesagt, Sie haben dem Teufel gedient. Zumindest war das über Jahrzehnte so. Und dann sind Sie schließlich doch im reifen Alter zu Gott gekommen, sind religiös geworden, obwohl Sie vorher nie was mit Religion am Hut hatten. Wie ist das denn gekommen?
Ich war ja natürlich wie jeder guter Kommunist, der in der DDR aufgewachsen ist, ein Atheist. Und ich wusste natürlich, dass jeder Glauben, ob der nur christlich ist oder anderweit, totaler Unsinn ist und nur für die geistig Umnachteten ist.
Weil so dachten Sie damals.
Unsinn. Ja, das wusste ich. Das habe ich nicht nur gedacht, das wusste ich. Natürlich in den USA, da kann man ja nicht den Umgang mit Christen, den kann man nicht entgehen. Die gibt es überall. Und als ich dann als Manager gearbeitet habe und Leute angestellt habe, manche haben sich dann als Christen herausgestellt und die waren immer wieder gute Arbeiter. So, letztendlich habe ich mir gedacht, ja, der Atheismus ist wahrscheinlich Blödsinn, aber ich wollte mit Religion gar nichts zu wissen haben. Allerdings, meine Religion wurde Consumerism, ein Konsument der Güter zu werden. Mehr kaufen, großes Haus, größeres Haus, besseres Auto. Ich habe also den Mammon angebetet.
Ja,
okay. Allerdings hat das letztendlich, ich war da schon in 50er Jahren, da hat sich da so eine seelische Leere in mir ausgebreitet, auf die ich nicht vorbereitet war. Wie gesagt, den Grund, dass ich tatsächlich dem KGB gekündigt habe, war meine kleine Tochter, die war 18 Monate alt.
Ja.
Und ich habe mein Leben ihr gewidmet, dann hatte ich noch einen Sohn und ich war dann eben Familienvater und ein Konsument. Allerdings, als dann die Tochter aus dem Haus ausgezogen ist, Und mein Sohn, der ist ja schnell nachgefolgt, da war ich plötzlich allein. Meine Ehefrau, mit der hat es da nicht so gut geklappt. Plötzlich war ich ganz allein auf der Welt.
Und das heißt, Sie haben auch noch mal in USA geheiratet als Jack Barski, obwohl Sie ja in Deutschland, in der DDR, auch eine Ehefrau noch hatten. Nämlich Christiane.
Müssen Sie das allen sagen? Ja, der Amerikaner hat auch geheiratet. Jedenfalls, als dann meine Kinder ausgezogen sind und ich lebte da in diesem riesengroßen Haus für deutsche Verhältnisse, 400 Quadratmeter Wohnfläche, mit meiner Frau und ich fühlte mich total allein. Da war so eine große, große Krise und in dieser Krise, da kam dann eine junge Dame in mein Leben, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, mich zum Christentum zu bringen. Sie war sehr schlau, weil sie mir die christliche Philosophie vorgestellt hat. Und da gibt's eine ganze Menge Logik und eine ganze Menge Gründe, die nicht vom Herzen kommen, aber die vom Gehirn kommen, die sagen, da gibt's mehr Beweise für die Existenz des Gottes als für die Nicht-Existenz eines Gottes. Und letztendlich ist natürlich der Glaube der Glaube. Und ich habe den Glauben dann eben angenommen und ich fühle mich sehr wohl darin.
Das sagt Jack Barski, der rund 10 Jahre lang als KGB-Agent in USA tätig war und irgendwann ausgestiegen ist. Herr Barski, erkennen Sie heute andere Agenten anhand ihrer Attitüden und Verhaltensweisen? Haben Sie so einen Blick dafür behalten?
Nee, die Sache war ja so, dass wir tatsächlich als illegale Agenten im Hintergrund verschwinden sollen, ja, so normal wie möglich. Ich habe da einen Kollegen in Anführungsstrichen, einen Kollegen in Deutschland getroffen, der lebte mit seiner Frau als Illegaler in den USA, in New York. Und da hat man keine Ahnung, das ist kein James Bond, das ist kein Matt Damon. Man kann Agenten tatsächlich nicht so erkennen. Und tatsächlich haben die KGB-Leute ein bisschen vor meiner Größe Angst gehabt.
1,90 sind Sie groß.
1,90, ich trete da in einen Raum und da sind Leute und ich falle auf. Allerdings war ich eben zu gut mit diesen anderen Sachen. Nee, Agenten kann ich nicht erkennen. Allerdings, was ich sehr gut gelernt habe, ist einen Lügner zu erkennen.
Woran erkennen Sie einen Lügner?
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Jahrzehnte von Beobachtungen und da hat man so einen sechsten Sinn, den man sich erarbeitet. Ich war immer schon an Menschen interessiert, aber dann wurde es meine Aufgabe. Und Lügner gibt's überall, aber die meisten sind in der Politik.
Das Thema führen wir jetzt lieber nicht länger aus. Dafür müssen wir eine extra Sendung.
Das war für amerikanische Verhältnisse. Das war nicht auf Deutschland gezielt.
Jetzt leben Sie inzwischen 40 Jahre in den USA, Herr Barski, in Ihrer zweiten Heimat. Inzwischen sind Sie 70 Jahre alt und immer auch noch gefragt als Vortragsredner, was Ihre Lebensgeschichte angeht. Mit zunehmendem Alter spielt ja bei vielen Menschen die erste Heimat wieder eine Rolle. Wie sieht das bei Ihnen aus? Rietschen, Jena und die Lausitz überhaupt?
Ja, ich habe meinen Appetit für die Nostalgie gestillt. Ich komme natürlich gern wieder nach Deutschland zurück. Im letzten Jahr, im November, da hatte ich eine Möglichkeit, meine Frau und meine 9-jährige Tochter mitzunehmen. Und das war wunderbar. Und 3 Jahre zuvor konnte ich meine 2 deutschen erwachsenen Amerikanischer mit nach Deutschland zu nehmen. Ja, und ich fühle mich immer sehr wohl noch in Jena. Rietschen ist zu klein. Bad Muskau, da habe ich ja auch gelebt. Das ist sehr schön. Aber leben würde ich nicht mehr in Deutschland wollen. Ich bin zu amerikanisch heutzutage. Ich bin gewöhnt, aus dem Haus zu gehen und ins Auto zu steigen und eine halbe Stunde zu fahren, um Lebensmittel zu kaufen. Und ich bin eben auch gewöhnt, in diesem riesengroßen Land, wo es, ich weiß nicht, wie viele Klimazonen es da gibt, jedes Jahr in Urlaub zu fahren und irgendwas anderes mir anzusehen. Es ist eben ein ganz anderes Gefühl. Und wenn man da 40 Jahre als Erwachsener gelebt hat. Ich habe mein Leben aufgebaut hier. Und so bin ich eben tatsächlich zum Amerikaner geworden, mit deutschen Wurzeln. Die kann man nicht aberkennen.
Jack Barski war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mehr als 10 Jahre lang hatte er in den USA als Agent für den KGB spioniert und sich dort als sogenannter falscher Amerikaner Zugang zu einflussreichen Kreisen verschafft. Sein Buch mit dem gleichnamigen Titel ist im SCM Hensler Verlag erschienen. Und zum Schluss noch eine Hymne von den Beatles. Wieder mal von den Beatles, Herr Barski. Scheint Ihr Lebensmotto zu sein. All you need is love.
Tatsächlich, wenn ich mein Leben jetzt betrachte, philosophisch, all you need is love. Das sind die 5 Worte, die mir am wichtigsten sind.
Vielen Dank, Jack Barski.
Nicht zu danken, es war mir ein Vergnügen.
You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.